Der für heute angegebene Predigttext hat mir selber richtig Freude gemacht. Da musste ich gar nicht so schrecklich viel, da kann man schön am Text lang gehen, ihr werdet es hören. Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirkes von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattage gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so komm in mein Haus und bleib da. Und sie nötigte uns. Ein Predigttext mit mehreren großen Themenbereichen. Los geht's damit, wie Paulus die konkrete Führung Gottes erlebt. Er hat im Traum eine Erscheinung eines Mannes, der ihn ruft. Und Paulus deutet diesen Traum als Reden Gottes und gehorcht sofort. Wie führt Gott uns Menschen? Also wenn ich so über meine Träume nachdenke, an die ich mich erinnern kann, dann bin ich gewiss, die allermeisten davon sind kein Reden Gottes. Ganz gewiss bin ich da. Man träumt von irdischen Dingen ganz oft, ne? Es gibt verschiedene Arten, wie Gott Menschen führt. Manchmal kann man das auch erst rückwirkend erkennen und wie er so auch Lebenswege zusammenführt. Ne, mein Schwiegervater berichtet immer, wie er nach Bützow gekommen ist. Wäre das nicht so gewesen, hätte ich keine Frau oder eine andere. Oder es gibt so wirklich Führungen im Leben, wo man erkennen kann, das wollte Gott so. Was macht Paulus gewiss, dass sein Traum von Gott kommt? Erstmal, weil sich diese Anweisung mit dem allgemeinen Willen Gottes deckt. Letzte Sicherheit erhält er, als er merkt, wie Gott auch andere Menschen lenkt und die Linien zusammenführt. Ich denke, das ist manchmal ein heikles und schwieriges Thema, denn auch die menschliche Psyche ist nicht zu unterschätzen. Wie schnell geht es, dass man vielleicht auch eigene Wünsche als Reden Gottes interpretiert? Ich will das mal illustrieren. Ein junger Mann hat ein Mädchen ins Auge gefasst und träumt von ihr. Dann geht er hin zu ihr und sagt: Du sollst mich heiraten, das ist Gottes Wille. Sie weiß aber nichts davon. Oder ich träume, dass Hartmut mir jetzt 5.000 Euro überweist und dann mache ich mit Dietl einen tollen Urlaub. Der Hartmut hat aber auch keine Anweisung vom Herrn erhalten. Kann man sich vielleicht vorstellen, es ist vielleicht auch eigenes Wunschdenken, dass man dann anders verkaufen will. Es gibt in der Bibel schöne Beispiele, wo man erkennen kann, wie Gott führt. Ich lese mal aus Lukas 1, Verse 26 bis 35. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Haus David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Was für ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das angehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Dieses Erlebnis mit dem Engel, das hat Maria ganz alleine. Sie kann das mit nichts belegen, außer dass sie tatsächlich schwanger wird. Der menschliche Verstand und alle Erfahrungen gehen von einer biologischen Erklärung aus. Ob sie Josef von ihrer Engelerscheinung erzählt hat, berichtet uns die Bibel nicht. Wahrscheinlich ja, aber sein Misstrauen kann ich trotzdem verstehen. Auch hier greift dann aber Gott klar und unmissverständlich ein. Aus Matthäus: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also beide werden von Gott gelenkt und beiden ist es klar, dass Gott gehandelt hat. Also wenn Hartmut mir 5.000 Euro überweisen soll, dann wird Gott ihm das schon mitteilen. Und wenn der junge Mann das Mädchen wirklich heiraten soll, wird auch sie darüber Klarheit erhalten. Detlind und ich haben das tatsächlich schon ein paar Mal erlebt, dass wir bei einer bestimmten Thematik denselben Eindruck hatten, was jetzt zu tun ist. Und diese Einigkeit, die kann man dann wirklich so deuten, dass das Gott auch wirklich möchte. Ich denke, jeder von uns hat da so seine Erfahrungen gemacht. Natürlich besteht die Gefahr, eigenes Wünschen mit Gottes Willen zu verwechseln. Dazu vielleicht nochmal was Grundsätzliches. Wir können Gottes Gedanken und seine Heiligkeit in seinem Wort ein Stück erkennen. Was grundsätzlich dagegen verstößt, ist bestimmt nicht von Gott. Letztens sagte hier ein Bruder, Andreas, sag mal keinen Nachnamen: Wenn du in deinem Herzen den Eindruck hast, du sollst deine Nachbarin zum Ehebruch verführen, kannst du 1000% sicher sein, der Gedanke ist nicht von Gott. Paulus ist sich jedenfalls sicher, diesen Traum von Gott zu haben, und er gehorcht. Das sollten wir übrigens auch tun. Wenn wir Gewissheit darüber haben, dass Gott etwas von uns möchte, sollten wir das tun. Andernfalls bringt es nur Schaden für einen selbst. Paulus reist also mit seinen Begleitern Silas und Timotheus nach Europa und kommt über mehrere Stationen dann auch nach Philippi. Sie suchen nach Menschen, die auch glauben und beten, und gehen am Sabbat zum Fluss hinunter, wo sich einige Frauen treffen, um zu beten. Wie das damals ganz praktisch ausgesehen hat, sagt uns die Schrift nicht. Auch heute bekomme ich es immer wieder mal mit, dass es auch außerhalb der Kirchen Zusammenkünfte von Gläubigen gibt. Junge Muttis treffen sich, Kinder spielen, die Frauen reden miteinander. Es gibt Hauskreise, Ehepaare halten gemeinsame Andacht, Bibelstunden gibt es auch. In Philippi, unter den Frauen jedenfalls, die sich dort zum Gebet trafen, gab es eine Purpurhändlerin, Krämerin namens Lydia. Sie kam aus einem Nachbarort, Thyatira, und kam zu diesen Treffen. Sie wird schon zu diesem Zeitpunkt als gottesfürchtige Frau bezeichnet. Sie wird also im Rahmen dessen, was sie von Gott aus dem Alten Testament wissen konnte, eine Sehnsucht gehabt haben nach einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott. Erwähnenswert ist auch noch ihr Beruf. Purpurhändlerin lässt vermuten, dass sie nicht ganz arm gewesen ist. Immerhin ist sie in der Lage, Paulus und Begleiter zu beherbergen, was bei vielen Menschen damals wahrscheinlich gar nicht ging. Und ihr Wohlstand verführt sie nicht zu Stolz und Arroganz, die oft dem Glauben im Wege stehen. Bei ihr wird uns jetzt ganz genau beschrieben, wie sie zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Eine Gottesfürchtige, sie hört zu, der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Gottesfürchtig, was ist das? Es geht nicht um Angst, sondern um Anerkennung seiner Autorität, seiner Majestät, Heiligkeit, Allmacht, Schöpferkraft, all das gepaart mit der Sehnsucht, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott zu haben. Sie geht ja immerhin hin zum Gebet. Sie sucht aufrichtig Gott. Und das sieht Gott und antwortet darauf. Mehr haben wir alle nicht zu bringen. In Philipper 2 steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Oder aus Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Beachten wir den Ablauf. Lydia hat Gottesfurcht und sucht Gott im Gebet. Gott, der uns durch und durch kennt, sieht, dass sie es ehrlich meint und antwortet. Und wie antwortet er? Er schickt dem Paulus einen Traum und setzt diesen Paulus, sein Werkzeug, in Bewegung. Er führt diese beiden Menschen zusammen, Lydia und Paulus. Dem Paulus hatte er sich offenbart, denken wir an Damaskus, und benutzt ihn jetzt zum Zeugnis. Und Lydia, sie hört zu. Man kann so oder so zuhören. Es gibt ein Zuhören, das gar nicht wirklich hören will, sondern nur darauf lauert, Gegenargumente zu bringen. Lydia hört anders. Als Antwort auf ihre Sehnsucht öffnet Gott ihr Herz. Paulus erklärt ihr im Auftrag Gottes, wie ihre Sehnsucht, zu Gott zu kommen, gestillt werden kann, wie das praktisch geht. Und sie bekommt das Evangelium zu hören. Sie hört vom Sohn Gottes, Jesus Christus, wie er auf die Erde gekommen ist, welche Wunder er getan und so seine Gottessohnschaft bewiesen hat, wie er unschuldig verurteilt wurde, wie er litt und starb und damit jedem Sünder, der umkehrt und Buße tut, Vergebung und Frieden mit Gott erwarb. Sie hörte von seiner Auferstehung und der Himmelfahrt. Sie hört sein Versprechen, wiederzukommen und die Seinen zu holen. Auch die Strafe und das Gericht für alle, die das ablehnen, bekamen sie zu hören. All diese Dinge hört sie und bewegt sie in einem von Gott geöffneten Herzen. Und dann trifft sie eine Entscheidung. Sie nimmt es für sich persönlich an. Endlich wusste sie, wie sie diesem Gott näher kommen konnte, wie sie Frieden finden konnte, berechtigte Hoffnung auf ewige Erlösung. Es wird uns in diesem Text nicht mitgeteilt, wie alt sie zu diesem Zeitpunkt ist. Es könnte sein, dass sie schon verwitwet war, weil ihr Mann nicht erwähnt wird. Es kann sein, dass sie eine ältere Frau war. Es spielt keine Rolle, es wird nicht erwähnt. Was eine Rolle spielt, ist ihr ehrliches Suchen und Sehnen. Daraufhin setzt Gott den Paulus in Bewegung, damit sie das Evangelium zu hören bekommt. Und dann braucht sie es nur noch annehmen. Wie viele Sünden sie in ihrem Leben vielleicht getan hat, wird auch nicht erwähnt. Das spielt keine Rolle. Sie hatte keine Engelserscheinung, keine Stimme aus dem Himmel und auch kein Wunder erlebt. Sie hat Evangelium gehört. Allein durch das Hören der guten Nachricht von Jesus Christus kamen sie zum Glauben. Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und da geschieht heute eine große, große Schuld in Kirchen und Gemeinden. Wir sind den Menschen das Evangelium schuldig. Eine Bekehrung und eine Errettung geschieht nicht durch nette Reden. Wenn man nur von der Liebe Gottes nebulös redet, irgendwelche schönen Geschichten sich ausdenkt, das hilft niemandem. Das mag vielleicht die Räume füllen mit unerlösten Menschen, nützt aber keinem was. Wir können ganz sicher sein, dass Paulus gemäß seiner Art, wir kennen ihn aus den Briefen, wir wissen, wie er getickt hat, Paulus wird ganz glasklares Evangelium gebracht haben. Wir dürfen nicht versuchen, Gott vorzuschreiben, wie eine Bekehrung stattzufinden hat, was Gott dazu alles tun muss. Ich möchte da mal an Naaman erinnern, den aussätzigen syrischen Feldherrn. Er kommt zu Elisa und erhofft sich Heilung von seinem Aussatz. Ich lese mal ein paar Verse. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Wisst ihr, manchmal ist die Lösung einfacher, als man denkt. Wir wollen immer selber irgendetwas machen. Es darf sogar teuer und anstrengend sein. Aber so einfach? Nur Evangelium hören und annehmen, mehr nicht? Naaman lässt sich von seinen Dienern überreden und probiert es aus und es funktioniert. Und genauso ist es auch mit dem Evangelium. Wir können und brauchen nichts beisteuern. Nur glauben und persönlich annehmen. Ja, es war teuer und anstrengend. Sogar tödlich, aber nicht für uns. Das hat der Herr Jesus auf sich genommen für dich und mich und jeden, der es im Glauben auch annimmt. Zurück zu Lydia. Sie hat das Evangelium angenommen und ist gläubig geworden. Und sofort fängt der Heilige Geist zu wirken an in ihr. Es folgt die Taufe. Sie lässt sich sofort taufen. Und sie nimmt sogleich eine Vorreiterrolle ein, auch alle Menschen, die zu ihrem Haus gehören, folgen ihrem Beispiel und lassen sich auch taufen. Es ist wie der Start einer Erweckung dort. Und dann will sie mit dem, was sie hat, was sie besitzt, will sie dienen. Dieser Wunsch kommt sofort in ihr hoch und sie lädt Paulus ein und die Begleiter. Und so entsteht eine kleine Gemeinde schon. Es ist der Start einer Gemeinde. Wie hat es angefangen? Mit einer Sehnsucht im Herzen, mit dem aufrichtigen Suchen Gottes, zum Gebet gehen und Gott suchen. Gott sieht das und antwortet darauf und schickt jemanden. Dass ihr hier sitzt und Evangelium hört, ist ja auch kein Zufall. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Sagen wir, ja, das will ich. Ich will, dass jemand meine Schuld bezahlt. Ich will das annehmen. Ich möchte gerettet werden. Mehr braucht es nicht. Die guten Taten, die sie dann tut, sind eine Folge. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und das stimmt. Wenn man hinterher nicht erkennen kann, dass eine Veränderung stattgefunden hat, dann ist vielleicht gar nichts passiert. Aber es ist nicht die Triebkraft der Erlösung. Das hat der Herr Jesus getan. Und dann darf man darauf antworten. Dann darf man dem Heiligen Geist gehorchen. Dann darf man vielleicht auch selber gesandt werden zu jemand anders. Wenn wir den Eindruck haben, da ist jemand, der sollte Evangelium hören, Wenn wir so einen Eindruck haben wie der Paulus, dann sollen wir auch gehorchen. Ich habe mir auf Arbeit so ein bisschen so eine Routine angewöhnt, sage ich euch mal so. Wenn ich irgendwo in ein Krankenzimmer, komme ich ja öfter mal im Patientenzimmer rein, komme, versuche ich immer die Lage abzuchecken, ob es eine Möglichkeit gibt. Man hat dann so gewisse Muster, dass man mal so anknüpft oder so, ne? Man denkt, sieht aber nicht gut aus, ne? Wollen wir mal drüber reden, was die Ewigkeit so bedeutet? Sowas mache ich tatsächlich manchmal und es ist natürlich situationsabhängig. Das kann nicht jeder so ab. Aber und dann müssen die Menschen nachdenken und reagieren. Ich habe auch schon ganz harte Ablehnung erlebt, muss ich sagen. Habe ich auch schon erlebt. Aber eben auch, dass Menschen es annehmen. Und dafür sind wir da. Wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde. Wir sind den Menschen das Evangelium schuldig. Es gibt kein anderes. Ne? Naaman dachte, er kann auch einen anderen Fluss nehmen, der ist doch genauso gut. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Erlösung über Jesus Christus, nichts anderes. Und das wollen wir zu Herzen nehmen. Hier kann man den Ablauf schön verfolgen, wie Gott auch im Leben von Menschen wirkt, wie er Lebensläufe zusammenführt, wie daraus etwas Gutes entsteht. Und das ist bis heute nicht anders. Das ist bis heute nicht anders. Es hat angefangen mit Sehnsucht und Gebet. Amen.